Mein heutiger Gast ist kein geringerer als Bodo Müller. Als freier Fotograf, Journalist, Buch- und Drehbuchautor war er bereits an internationalen Werken beteiligt und ist den meisten aus seinen Revierberichten in diversen Yachtmagazinen bekannt, für die er bereits in die entlegensten Reviere unserer Erde gereist ist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser, ja, ich muss schon sagen, besonderen Folge unseres Podcasts hier bei Charter by Yachting. Mein Name ist Ümit Uzun, ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch seit vielen Jahren leidenschaftlicher Segler. Ja, und wenn man leidenschaftlicher Segler ist, dann kennt man auf jeden Fall auch den Gast, den ich heute hier interviewen darf, mit dem ich mich unterhalten darf. Und zwar ist es Bodo Müller. Bodo Müller ist eine Persönlichkeit, die ich selbst schon seit vielen, vielen Jahren kenne und ja, ein Mensch, der in dieser Branche, ja, an dem man in dieser Branche einfach nicht vorbeikommt. Er ist, wie ich im Intro schon gesagt habe, Fotograf, Journalist, Buch- und Drehbuchautor und war wirklich schon an so vielen Dingen beteiligt, wenn es um das Thema Yachten, Urlaub, Segeln geht. Und viele werden ihn einfach auch kennen, weil sein Name unter vielen, vielen Revierberichten, zum Beispiel in der Yacht, in dem Magazin eben steht. Andere kennen ihn vielleicht von Buchtiteln, wie zum Beispiel ja, einem Bestseller, der Über die Ostsee in die Freiheit heißt und der übrigens auch im WDR verfilmt wurde und auch schon viele Male wirklich im ARD, glaube ich, gelaufen ist. Also ein Mensch, der sehr vielseitig ist, ein Mensch, der vor allem die Reviere unserer Erde sehr gut kennt und nicht, weil er darüber gelesen hat, nein, er ist derjenige, der darüber schreibt, weil er sie eben besegelt hat, im Auftrag zum Beispiel eben von Yachtmagazinen. Und es ist natürlich sehr inspirierend, auch für mich extrem inspirierend, mit solchen Menschen ja, arbeiten zu dürfen, zu können und auch mit ihnen sich zu unterhalten. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr stark, dass ich ihn heute hier in der Leitung im Hintergrund habe. Er muss noch ein bisschen warten. Ich will noch einen kleinen Spoiler vorweggeben, nämlich wir werden heute unter anderem auch über eines seiner Bücher sprechen, die jetzt ja bald auf den Markt kommen. Und ihr sollt die Möglichkeit haben, auch eines dieser Bücher gewinnen zu können. Wie das genau funktioniert, verrate ich euch dann im Laufe des Gespräches, wenn wir eben darüber reden. Außerdem gibt es noch so ein, ich sag mal, kleines Projekt, welches er vorhat mit einer Person, mit der er jetzt dann auch bald aufs Wasser gehen wird. Und dort gibt es dann die Möglichkeit, dass du, ja, du, der du gerade hier zuhörst, auch mit segeln kannst. Und es wird nicht ein Segeltörn, so wie wir ihn normal kennen, sondern es wird wirklich eine interessante Geschichte, wo das Thema Yoga auch noch eine Rolle spielen wird. Aber auch hierzu später etwas mehr. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Folge bis zum Schluss anzuhören. Zum einen, weil, wie gesagt, eine so interessante Persönlichkeit dieses Gespräch mit mir führen wird und zum anderen eben, ja, weil auch noch so ein paar andere Extras und Goodies in dieser Folge untergebracht sind. Aber jetzt komme ich zu dir, Bodo. Du wartest schon im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir heute nimmst, um mit mir über dich, dein Leben, deine Projekte und das Thema Yachten, Charter und mehr zu sprechen.
Ja, herzlich willkommen, sehr gerne und schöne Grüße aus Travemünde.
Da bist du auf jeden Fall dem Meer etwas näher als ich. Wir sitzen ja hier in Würzburg, doch ein bisschen weit weg. Ja, sag mal, apropos Meer. Ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise ich bin überzeugt davon, dass viele unserer Zuhörer dich ja kennen, vor allem wenn sie den Namen Bodo Müller hören, denn gelesen haben sie ihn wahrscheinlich schon sehr oft. Ob das jetzt in Artikeln in der Yacht ist, ja, ob das als Fotograf irgendwo ist, also das Thema Segeln, du hast ja auch Bücher geschrieben, du bist in dieser Szene ja schon wirklich ein, darf ich das sagen, Urgestein? Also ich habe letztes Mal nachgerechnet und den ersten Kontakt zu dir tatsächlich, den hatte ich tatsächlich vor 17 Jahren und da warst du ja schon jemand, an dem man in unserer Szene gar nicht dran vorbeigekommen ist, wenn es darum ging, Texte zu schreiben beziehungsweise Bücher über diese ganze Thematik zu schreiben. Mich würde natürlich interessieren und vielleicht auch, also sicher auch viele andere, wie kommt ein Bodo Müller zur Fotografie, zu der Thematik Yachtcharter? Vielleicht steigen wir damit einfach mal ein.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, lieber Ümit. Es war schon immer mein Kinder- oder Jugendtraum, um die Welt zu segeln. Und nur dummerweise stand meine Wiege östlich der Elbe, nämlich in Sachsen-Anhalt in der DDR, wo es ja fast ausgeschlossen war zu segeln. Ich habe dann, ich mache es jetzt ganz kurz, auch versucht zu fliehen, was sehr, sehr schwierig war aus der DDR. Ich hatte in der DDR die Ausbildung genießen können zum Journalisten und auch ein Fotografiestudium absolviert, konnte dann in Rostock die nautischen Patente machen und hatte das Meer vor der Tür, so ähnlich wie hier in Travemünde. Bloß ich durfte nichts aufs Wasser, weil Partei, Staat und Stasi haben das alles kontrolliert und man wollte auf jeden Fall verhindern, dass junge Leute in den Westen abhauen. Ich habe dann versucht zu fliehen, es hat nicht geklappt, habe einen Ausreiseantrag gestellt und bin ein Vierteljahr vor dem Mauerfall im August 1989 von der Bundesrepublik freigekauft worden.
Wahnsinn.
Und mein erster Weg im Westen war dann, nicht der allererste, aber einer der ersten Wege, war zum Magazin Yacht in Hamburg und fragte den damaligen Chefredakteur, so ungefähr kann ich bei dir anfangen, ich kann schreiben, fotografieren, segeln und ich will mir die Welt angucken unter Segeln. Und da sagte er, ja, du kannst dir hier einen Arbeitsplatz suchen, wenn du so ausgebildet bist, aber davon kannst du nie leben als Freiberufler, um die Welt segeln und dann schreiben und fotografieren. Und ich sage, nee, ich bin nicht nach dem Westen abgehauen, um dann wieder an einem festen Schreibtisch zu sitzen, das wollte ich nicht. Und die Yacht hat aber mich dann, oder der damalige Chefredakteur, mit ein paar guten Jobs versehen. Ich glaube, einer der ersten war in Griechenland. Es war im Oktober, es war Meltemi und irgendeine Segeljacht, ein großes Schiff, 50 Fuß, ist runtergesegelt zu den blauen Inseln von Piräus aus und die Crew hat es nicht geschafft, wieder berghoch zu segeln, gegen den Seegang. Hier hast du einen schönen Job und segle mal das Schiff zurück und mach uns eine Reportage. Wahrscheinlich hat er gedacht, der kommt nie zurück, der schafft das nie. Und ich bin nach Griechenland geflogen, habe das Schiff dann zurückgesegelt gegen den Meltemi, gegen den Seegang und habe ihm eine tolle Reportage damals noch auf Dias und eine schöne Geschichte geschrieben. Er war total begeistert und sagt, du bist unser Mann und du kannst jetzt hier arbeiten. Und ich arbeite jetzt seit über 30 Jahren für den Delius Glasing Verlag, für die Magazine Yacht und Boote, also Yacht das Segelmagazin, Boote das Motorbootmagazin. Habe das große Glück, konnte mir die ganze Welt ansehen, zumindest überall dort, wo Wasser ist und wo man Schiffe mieten kann. Also ich kenne nicht alle, also alle Charterreviere kann man nicht kennen, aber alle wesentlichen Charterreviere rund um den Globus und habe, ich weiß es nicht, 300, 400, 500 Reportagen geschrieben, habe mindestens zwei Weltumsegelungen im Kielwasser zurückgelassen, also was, wenn ich die Meilen zurück zusammenzähle. Und arbeite heute noch mit Begeisterung für den Delius Glasing Verlag und habe ja dort auch etliche Bücher veröffentlicht, zum Beispiel zum Thema Kroatien, die Küstenlandbücher mit dem Kollegen Jörg Strassburger zusammen. Er war früher der Reisechef bei Boote, er war früher mein Auftraggeber, mein Brötchengeber, heute ist er mein Geschäftspartner. Und dieses Küstenlandbuch Kroatien, da kommen wir vielleicht jetzt langsam zum Mittelmeer, zur Adria, haben wir deswegen gemacht, weil Kroatien ist heute im nautischen Tourismus, im Chartertourismus weltweit Nummer eins.
Absolut. Also, boah, jetzt muss ich erstmal total beeindruckt. Ich wusste ja schon so ein bisschen was von dir, aber jetzt so, wenn ich das von dir höre und ich im Gegensatz zu unseren Zuhörern, ich sehe dich ja jetzt auch, weil wir ja hier zu Corona-Zeiten das leider nicht in einem persönlichen Treffen machen können, aber die Technik erlaubt es, dass wir uns über den Bildschirm sehen können. Also schon sehr beeindruckend, wie du zu deinem jetzigen Job A gekommen bist und mit welcher Leidenschaft du den verfolgst und mit welcher Hingabe. Und das ist wahrscheinlich auch mit so einem Grund, weshalb du das so gerne auch so lange jetzt schon machst. Und du hast gerade schon angesprochen, du hast ja auch, von dir hört man ja immer wieder was Neues. Und wir werden ja auch gleich wieder zu einem neuen Projekt von dir kommen. Du hast ja dann auch immer wieder, wie gesagt, auch eben Bücher geschrieben und das Thema Kroatien kann ich nur bestätigen. Ich meine, wir als Yachtcharteragentur erleben das ja hautnah. Wo zieht es den Segler hin und in erster Linie den deutschsprachigen Segler? Also wir haben da letztens mal ein YouTube-Video drüber gemacht, also zwei Folgen über die beliebtesten Reviere. Ja, Platz 1, 2 und 3 ist halt einfach Kroatien. Das ist halt, also Mitteldalmatien, dann kommt Istrien, wobei Istrien inzwischen auch schon ein bisschen aufgeholt hat aufgrund von Corona. Und dann Süddalmatien, das ist natürlich absolut interessant, schnell mit dem Auto zu erreichen und natürlich auch wunderschön. Dennoch die Frage muss mir natürlich, die muss ich natürlich loswerden, die fragen sich vielleicht auch viele. Du hast so viel schon gesehen, du warst auch, ich weiß, an den entlegensten Ecken segeln. Auch in Revieren, wo es teilweise wirklich nur eine Basis gibt, beispielsweise weiß ich, dass du in Brasilien auch schon segeln warst und dort auch schon eine interessante Reportage geschrieben hast. Gibt es denn, also zwei Fragen. Zum einen, gibt es ein Revier, wo du sagst, Mensch, ich wundere mich, weshalb das Thema Charter da noch nicht so ausgeprägt ist? Und Frage zwei, gibt es ein Lieblingsrevier, welches du hast?
Zu den Revieren weltweit, ja, ich habe die bekanntesten Charterreviere kennengelernt, sowohl Offshore als auch Binnen, also sowohl See- als auch Binnenreviere. Und wenn du jetzt fragst, welches Revier eigentlich eine Charterbasis verdienen sollte, habe ich deine Frage so richtig verstanden.
Ja, ne? Genau. Oder also vielleicht mehr Charterbasen. Also es gibt ja Reviere wie beispielsweise, ich kann mich eben noch daran erinnern, Brasilien, da gibt es irgendwie nur eine Handvoll Boote und ich meine, Südamerika ist ja jetzt nicht gerade klein.
Ja, das, darüber wollte ich auch reden. Eine sehr, sehr schöne Küste hat sowohl Kolumbien als auch Venezuela. Und da gibt es bis auf so ganz kleine regionale Anbieter, wo ein Bootsbesitzer, ein Yachtbesitzer oder in Venezuela kenne ich, da ist eine junge Frau, die hat eine alte Segeljacht und hübsch zurechtgemacht und ist die einzige, die dort was anbietet. Also da frage ich mich manchmal, das ist die Karibik, traumhaft schön, Regionen, wo kaum oder wenige Touristen sind und dort gibt es keinen nautischen Tourismus. Das war so ähnlich wie Brasilien. Brasilien ist ein Riesenland und jetzt gibt es da einen Anbieter, der zumindest im internationalen Geschäft ist. Also das wäre einmal so die Nordkante von Südamerika, weil die einfach wunderschön ist und die Menschen herzlich und das Klima sagenhaft gut. Und das andere, wo ich mich frage, warum hat das noch keiner versucht, das sind die Philippinen. Mhm. Philippinen sind wirklich riesig, ein traumhaft schönes Revier, ganz freundliche Menschen, zum Segeln, Motorbootfahren für Chartertourismus, es ist wirklich alles da. Es ist tolle Gastronomie, es sind angeboten, gut, Marinas gibt es wenig, aber da haben wir mehrere Länder, wo es wenige Marinas gibt. In der Südsee gibt es auch kaum Marinas, man angert eben. Und die Philippinen bieten wirklich alles dazu, ein traumhaftes Schnorchel- und Tauchrevier. Und es gibt bis heute 0,0 Chartertourismus, weder Motorboot noch Schlauchboot. Du kannst vielleicht an dem einen oder anderen Hotel ein Kajak mieten, aber das war's schon. Also es gibt noch Aufgaben für die Charteragentur.
Ja. Ja, also es ist ja, ich sage ja auch immer, ich meine natürlich, auch wir haben so viele Reviere, in denen wir Schiffe anbieten können von unseren Partnern und selbst, ich meine, wir nehmen ja schon ganz bewusst nicht alle Partner mit in unser System mit auf, weil es natürlich auch Partner gibt, wo man sagt, okay, die kennt man noch nicht oder die haben vielleicht jetzt nicht ganz so die Qualität, aber ich sag mal so, überall, wo man segeln kann, da findet man über uns schon ein Boot, aber es gibt natürlich noch viel mehr Küstenabschnitte und deswegen war das jetzt für mich auch nochmal interessant, dass du ja einfach mal sagst, Mensch, wo könnte es nochmal was geben? Und klar, Philippinen, ich meine, da wird so viel getaucht, da ist ja auch Tourismus vorhanden. Aber lustigerweise, und da gebe ich dir recht, segeln eher weniger. Und auf den Malediven beispielsweise gibt es ja auch nur ein Schiff, auf dem habe ich ja schon mal auch einen Turn gemacht. Aber auch da ist es nicht so, dass man da viel, viel segeln kann. Also schauen wir mal, was sich da in Zukunft noch tut. Ja, Frage Nummer zwei. Gibt es ein Lieblingsrevier?
Also für mich eine der schönsten Regionen ist das Mittelmeer. Und ich habe das Glück, durch 30 Jahre den Job und jedes Jahr so 10 bis 12 Reisen, dass ich das Mittelmeer wirklich von Gibraltar bis Israel kenne. Ich war auch der einzige Charterer, der jemals nach Israel mit einem Charterboot gefahren ist. Und das war im Jahr 2000 in dem ganz, ganz kurzen Vierteljahr Frieden zwischen Israel und den Palästinensern. Und es war das Jahr 2000, das heilige Jahr. Und dann gab es diesen Friedensprozess, dass sie sich mal geeinigt haben und wirklich die Waffen schwiegen. Und ich war der Erste, der sofort zur israelischen Botschaft gefahren ist. Und habe gesagt, ich will nach Israel segeln. Und die sagten, du kriegst ja kein Schiff und das geht gar nicht. Und dann habe ich ein Freund auf Zypern angerufen und er sagt, klar, kriegst du von mir ein Segelschiff, wo willst du hin? Nach Israel. Ich sage, um Gott, der
hey, da muss ich dir auch was erzählen. Ja, erzähl. Ja.
Mit der erste und einzige Chartergast, der mit einer Segeljacht nach Haifa ins Heilige Land gesegelt ist. Ja, das ist eine extra Geschichte, war eine große Reportage in der Yacht. So, ich wollte nur sagen, dass mir das Mittelmeer sehr, sehr vertraut ist und das schönste Land ist für mich, also es gibt viele schöne Länder, ich will jetzt niemand abqualifizieren. Spanien ist schön, Italien ist schön, wunderschön ist die Türkei und Griechenland, die Türkei fahre ich auch sehr gerne, aber das Schönste, weil es so eine Vielfalt zu bieten hat, das ist für mich die Adriaküste, die Ostküste der Adria. Einmal habe ich dort über 1000 Inseln, 1300, 1500, es kommt darauf an, welchen Stein man schon als Insel bezeichnet oder nicht. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, jetzt offiziell sind es 1361 Inseln, aber nächstes Jahr kommt da wieder eine neue andere Zahl. Ich habe sehr viel Kultur, sehr viel Geschichte. Das war ja das Oströmische Reich. Also ich habe da vor 2000 Jahren die Spuren der Römer. Dann danach waren die Venezianer da, also die Architektur. Das ist ja vieles aus dieser Zeit. Teilweise sind die Häfen 2000 Jahre alt, die alten Stadthäfen, die alte historische Bebauung in den Innenstädten. Dann haben die Venezianer ihre Spuren hinterlassen. Mehrere Jahrhunderte, wunderbare Geschichte mit dieser hohen Kirchtürme, die Campanilen, das ist so ein typisches Zeichen der venezianischen Kultur, die hauptsächlich im Norden von heutigen Kroatien, also in Istrien, bis runter nach Split ihre steinernen Zeugnisse hinterlassen haben. Ich habe also sehr viel Geschichte, sehr viel Kultur, sehr viel anzusehen. Ein wichtiger Punkt für mich ist, das Wasser ist sehr sauber. Ja, also nirgendwo am Mittelmeer kann ich 10, 12 Meter tief ins Wasser sehen. Ich bin auch Taucher, also ich tauche, schnorchle, auch wenn eine Möglichkeit dazu besteht. Und ich habe noch nirgendwo, definitiv nirgendwo am Mittelmeer Wasser gesehen, was so klar ist. Das ist auch typisch, die Kroaten sind da sehr sauber. Es gibt natürlich auch überall Umweltprobleme, aber das sauberste Land ist, oder eines der saubersten Länder ist für mich Kroatien. Ein weiterer Grund, warum Kroatien mein Lieblingsrevier ist, oder ich das auch allen Chartergästen oder Charterkunden immer empfehlen würde, die Menschen sind sehr ehrlich. Mhm. Sie sind gastfreundlich und sie sind ehrlich. Ich habe noch nie in Kroatien ein Boot abgeschlossen. Also in Süditalien darf man das nicht machen. Ja? Also nichts gegen Italiener, aber es ist schon ein Unterschied. Ich habe in Kroatien nie das Boot abgeschlossen. Wenn ich auf die Inseln bin, man braucht nicht das Auto abschließen. Und die ersten Jahre, als ich in Kroatien war, oder wenn ich mal im Hotel oder Apartment auf einer Insel in einer Ferienwohnung war, dann fragte die Besitzerin, wo denn der Zimmerschlüssel ist. Und ich sage, ich habe hier eine teure Kameraausrüstung und ich will mein Zimmer abschließen. Hier schließt keiner ab. Das ist für mich unglaublich und das ist teilweise heute noch so. Und wenn ich an einer Bucht ankere und ich fahre mit dem Dingi in die Stadt und ich sehe das Schiff nicht mehr, ich muss dort keine Angst haben. Ich weiß, es ist alles offen, da liegt der Laptop an Bord, da liegen Kameras, das gibt es einfach nicht, dass dort Einbrüche in Yachten passieren oder Kriminalität im nennenswerten Stil. In den Großstädten muss man auch ein Auto und eine Wohnung abschließen. Aber wir sind ja als Segler dann eher in ländlicher Gegend, auf Inseln, an einsamen Küsten unterwegs. Ja. Also da braucht man keine Angst. Und das Land ist so sicher. Ich habe mal einen Kroaten gefragt, das ist eine lustige Antwort. Wieso gibt es bei euch so wenig Kriminalität? Und der nippte so an seinem Rotweinglas und sagt, wir sind selbst zum Klauen zu faul. Und das, also man kann die Kroaten eigentlich nicht als faul bezeichnen, die sind auch sehr fleißig, sie haben ja vieles geschaffen letzten Jahr, aber das spiegelt so ein bisschen diese nicht ganz ernst zu nehmende Selbsteinschätzung spiegelt ihre Lebenskultur wider. Sie wollen das Leben genießen. Ja, sie sitzen lieber zusammen und feiern und trinken und singen, anstatt dass sie irgendwelche kriminellen Dinge sich aushecken. Sie sind ehrlich. Und das schätze ich unwahrscheinlich an Kroatien. Ja, jetzt habe ich schon so viele Argumente genannt. Das Wichtigste kommt vielleicht noch, die kroatische Küche. Ich sagte, dass ich das Mittelmeer von Gibraltar bis Israel kenne und habe natürlich auch überall die regionale Küche ausprobiert. die ja in Italien ganz toll ist oder Türkei. Aber ich habe noch nie so eine Vielfalt, eine solche Kreativität, eine Vielfalt an kulinarischen Leckereien erlebt, die aus dem Meer, also aus Meeresprodukten, aus Fisch, aus Schalentieren, aus Meerespflanzen kreiert werden. Ich habe noch nie so viel erlebt, so viel Fantasiereichtum wie in Kroatien.
Also da kommen wir ja gleich auch schon zu einem Thema, was ich hier bei mir ganz dick unterstrichen habe, zu deinem neuen Projekt, was ja auch in erster Linie was mit der Kulinarik Kroatiens zu tun hat. Und wir haben heute unter anderem auch noch eine Ankündigung bezüglich einer schönen Verlosung. Also auf jeden Fall weiterhören. Aber bevor ich jetzt doch da hinkomme, das hat jetzt sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Insbesondere, man merkt natürlich, wenn man mit jemandem wie dir spricht, du bist jemand, der kennt sich aus. Das heißt, du bist nicht umsonst Journalist. Das ist dein Job. Du kennst die Reviere. Du bist nicht einfach, ich will da jetzt nichts schmälern, aber normal, ich sag jetzt mal so als Badehosen-Chartersegler, gehst du oft in ein Revier und ja, erfreust dich deines Turns, schaust dir die Buchten an, schaust dir vielleicht auch mal die ein oder andere kleine Stadt an und findest das toll. Aber ich habe das Gefühl, wenn ein Bodo Müller natürlich irgendwo segeln ist, ich meine, du musst dich ja damit auch auseinandersetzen. Du musst dich ja wirklich schlau machen mit dem Revier, so ein Artikel zu schreiben, so einen Revierbericht zu schreiben, heißt ja nicht nur, ich segel mal ein bisschen, mache ein paar schöne Fotos und dann keine Ahnung, dann schneide ich mir das aus der Rippe. Du hast gerade so viele Informationen schon über Kroatien hervorgebracht, was jetzt die Vergangenheit betrifft und alles. Das sind ja das ist schon was Besonderes, denke ich. Wie wichtig findest du, dass man sich, wenn man jetzt irgendwo segeln geht, auch ein bisschen mit dem Land auseinandersetzt? Glaubst du, dass viele Chartersegler sehr viel verpassen, weil sie sich vielleicht einfach auch nicht damit auseinandersetzen, was da vor Ort eigentlich ist? Ich meine, beispielsweise, wenn man da in Dubrovnik segelt und diese alten Stadtmauern etc., bist du der Meinung, da gibt es überall Dinge, die man wirklich, wo man sich im Vorfeld ein bisschen schlau machen sollte, wo man ein bisschen mehr kennenlernen sollte von den Ländern, weil man ansonsten was verpasst?
Ja, das würde ich generell jedem Charterkunden empfehlen, ganz egal, ob er nur nach Kroatien fährt oder nach Französisch-Polynesien, sich vorab über das Land zu informieren. Weil jedes Land hat seine Spezifik, die Menschen sind ganz speziell, die Küste ist speziell. Ich will als Chartergast, als jemand, der ein Schiff mietet, der vielleicht ein, zwei oder drei Wochen, die schönsten Wochen des Jahres unterwegs ist, ich will auch wissen, was erwartet mich dort, ja? Wo kann ich angeln? Gibt es dort eine tolle Kneipe? Kann ich da angeln? Kann ich da tauchen? Kann ich schnorcheln? Das ist also ganz wichtig. Ich empfehle jedem Charterkunden, bereite dich vor, lies zumindest die nautischen Bücher, da kriegst du schon einen Hinweis, was interessant ist, aber informier dich entweder im Internet oder über die gängigen Reiseführer, Reiseliteratur gibt es von vielen Verlagen, auch über Land und Leute, das ist einfach wichtig. Ich will auch ja nicht nur auf dem Meer sein, gerade wenn ich als Familie mit Kindern unterwegs bin, kaum hat man abgelegt, schreien die Kinder, wo ist die nächste Eisdiele? Das ist normal. Und ich will auch wissen, nicht nur, wo die Eisdiele ist, sondern wo kann ich abends essen gehen? Wo finde ich vielleicht ein interessantes Museum, eine Ausstellung, einen Park, den ich gesehen haben muss? Also das sage ich jedem. Und nochmal zurück zu Kroatien. Kroatien hat durch Geschichte, Kultur, Tradition hat so viel, unendlich viel zu bieten. Kroatien hat die Weinberge, die ältesten Olivenhaine des Mittelmeeres. Es werden spezielle Produkte in Kroatien hergestellt, die wiederum typisch sind für die kroatische Küche. Da muss ich mich schon vorher informieren. Oder muss nicht, es macht Sinn. Ansonsten reduziert sich der Segelurlaub, was vielleicht auch nicht schlecht ist, auf Segeln und Baden. Ja, aber die Geschmäcker oder die Ansprüche sind unterschiedlich. Der eine will segeln, der andere will den vielleicht auch um die Wette segeln, will den Spinnaker setzen, sucht einen Rivalen und der andere sagt, um Gottes Willen, ich habe Urlaub und ich segle 2 Meilen bis zur nächsten Konoba, dann werfe ich einen Anker, gehe eine Runde schwimmen und dann gucke ich mal, was zu essen gibt.
Ja, ich denke auch, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, dass man sich einfach im Vorfeld informiert, Weil für mich ist es dann so, du hast, ja, ich will jetzt nicht sagen, du hast den doppelten Spaß, aber man hat schon natürlich viel mehr von dem Turn, wenn ich da ein bisschen mehr verstehe, wenn ich dann vielleicht auch mal dort umherwandere und einfach mal verstehe, wo ich gerade bin, was hier vielleicht auch in der Vergangenheit alles war. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu dem Thema, was ich mir hier dick unterstrichen habe. Ich bin ja auch persönlich jemand, ich koche leidenschaftlich gerne, ich grille vor allem leidenschaftlich gerne und lass es mir natürlich auch nicht nehmen im Vorfeld, wenn ich irgendwo segeln bin, mich schlau darüber zu machen, wo kann ich denn da gut essen gehen. Ich bin auch ein Fan davon, dass ich auf dem Boot mir ein bisschen was zu essen mache, das mag ich auch gern, aber wie du es vorher schon gesagt hast, so die Kulinarik in den Mittelmeerländern, das ist schon einfach traumhaft und auch in Kroatien war ich ja selbstverständlich auch segeln. Und auch ich war sehr begeistert, wie toll dort gekocht wird und wie gut man als Segler vor allem essen kann. Und du hast jetzt tatsächlich ein Buch herausgebracht, beziehungsweise das kommt jetzt dann, wo es genau um dieses Thema geht. Und mich interessiert natürlich, wie kann man ein komplettes Buch damit füllen und was genau beinhaltet dieses Projekt? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz schildern.
Ich muss mal einsteigen, wir sind drei Autoren, also mein Kollege Jürgen Straßburger, der ehemalige Reiseredakteur von Bode, Sigrun Scheider, sie ist Skipperin in Kroatien und ich. Wir sind als Team mindestens 15 Jahre zusammen unterwegs. Also wir sind einzeln schon früher in Kroatien gewesen, also alle drei kennen wir Kroatien oder Ex-Jugoslawien seit rund 30 Jahren. Und als Team zusammen sind wir etwa seit 15 Jahren. Das ist ein bisschen entstanden durch die Jobs für Magazin Boot, also mit Motorjachten. Der Jürgen Straßburger war der zuständige Redakteur, ich war der Fotograf und die Sigrun war die Skipperin. Ist noch heute unsere Kapitänin. Und jedes Mal, wenn wir im Hafen waren, und das spricht natürlich rum, hier ist ein Team von Bode, Jürgen Straßburger, Bodo Müller, Sigrun Scheider. Und dann fragen die Nachbarn, oh, heute haben wir Mestral oder Bora oder Jugo, wo können wir hinfahren, wo können wir anlegen, wo können wir sicher anlegen bei diesem oder jenem Wind und gibt es da eine gute Kneipe oder Konova, wie das im Kroatischen heißt. Und dann gibt es jeden Tag oder jeden Morgen gab es diese Gespräche am Steg, dass wir gesagt haben, okay, wenn man über 30 Jahre dort ist und jedes Jahr 4-5 Mal in Kroatien gesegelt oder mit Motorboot gefahren ist, dann kennt man das Land, kennt jede Bucht. Dann kann man eben sagen, so, du fährst jetzt in die Bucht Kopasch und die ist bei allen Winden geschützt und da hast du drei Kneipen und da kannst du auswählen von Urich über Rustikal bis zur Edelgourmet. Und irgendwann haben wir gesagt, also das haben wir keine Lust mehr, jeden Tag einen Steg Auskünfte zu geben. Wollen wir das nicht aufschreiben und dann rüberreichen? Und dachte, naja, so irgendwie so ein handgemachtes oder kopiertes Werk ist hier dann auch nicht hübsch. Und wir sprachen dann mit unserem Verlag, mit dem Delius Glasing Verlag oder speziell mit Edition Maritime, das ist ein Tochterverlag von Delius Glasing. Und der Verleger war total begeistert und er sagte, also das ist ein Projekt, das muss einfach gehen. Und es ist der erste nautische Kneipenführer, kann man so sagen, salopp. Also ein Restaurant-Guide, speziell für Segler und Motorbootfahrer, wo einerseits die nautischen Bedingungen, also wo kann ich ankern, wo kann ich anlegen, wo kann ich eine Boje legen. Also wo einmal das Nautische ganz wichtig ist, dass ich einen sicheren Liegeplatz habe, aber immer in Blickkontakt oder manchmal direkt anlegen am Kneipentisch. Also diese Verbindung zwischen Gastronomie und Liegeplatz, Ankermöglichkeit, das hat es so nie gegeben. Es gibt auch kaum ein Land, wo man das machen kann. Das kann man vielleicht in einigen Regionen der Türkei, ja, im Golf von Fethiye wäre sowas ja möglich. Aber ansonsten im Mittelmeer eigentlich ja hier und da schon, aber so wie in Kroatien, dass ich vom Norden von Istrien, also bis runter, in südlich Dalmatien, ich habe hunderte von lokalen Konobas, Restaurants, wirklich hunderte, wo ich mit dem Boot anlegen kann. Und wir haben nun in den letzten Jahrzehnten, als wir viel unterwegs waren, dann schon unsere Favoriten gefunden, haben die alle nochmal abgefahren, existieren die noch, sind da Preis und Leistung noch in einem gesunden Verhältnis? Also auch bei den Kroaten hat sich inzwischen herumgesprochen, wie Marktwirtschaft funktioniert. Und wenn dann die Nachfrage groß ist, sind auch manche mit den Preisen durch die Decke gegangen. Und wir haben da schon darauf Acht gegeben, dass das, was man bezahlt und dass das, was man auf dem Teller bekommt, in einem gesunden Verhältnis sind. Und dann war für uns der allerwichtigste Aspekt aber, dass ich mit dem Schiff einen sicheren Liegeplatz haben muss an der Kneipe, in der Ankerbucht, an dem das Lokal liegt, oder ein Burchenfeld in der Nähe, sodass ich möglichst bei vielen Windrichtungen, wir haben ja drei Hauptwinde in Kroatien, bei vielen Windrichtungen dort sicher vor Anker oder an der Mole oder römisch-katholisch anlegen kann.
Ja, war. Also ich stelle... Also Hut ab, ich bin also in erster Linie mal davon beeindruckt, überhaupt mal so ein Projekt anzugreifen. Ich bin ja auch jemand, der gerne Projekte anpackt und Dinge verwirklicht und macht, und muss man natürlich auch irgendwo, wenn man ein Unternehmen hat vielleicht, aber so ein Projekt, muss ich sagen, ich meine, wie geht man daran? Das, wie du gerade eben schon gesagt hast, das sind ja zig Restaurants, also das sind ja zig Möglichkeiten, essen zu gehen. Es sind ja unzählig viele Buchten. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr alle reingenommen? Habt ihr gesagt, okay, das sind, so wie du es gerade eben schon gesagt hast, das sind die, die relevant sind und Sinn machen? Und was genau bietet mir denn jetzt eigentlich dieses Werk am Ende des Tages? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht die Speisekarte drauf haben, sondern Vor- und Nachteile aufzeigen? Oder wie seid ihr da rangegangen? Was finde ich jetzt in diesem Buch genau? Und auf welche Informationen habt ihr euch konzentriert?
Nochmal zu der Auswahl der 66 Restaurants haben wir jetzt drin. Man könnte natürlich auch mehr reinnehmen, aber es muss ja auch eine Balance gefunden werden. Ja. Zwischen der Fülle an Restaurants und einem bezahlbaren Taschenbuch. Ja, ich kann natürlich, wenn ich 200 reinnehme und ein paar Informationen, wie ich sagte, die nautischen Informationen, die Informationen über die Gerichte, über die Küche, wenn ich das reinnehmen will, dann wird das ein Riesenkompendium, kostet 50 Euro, kauft niemand mehr, schleppt auch niemand mehr rum. Ja. Unser Buch ist so in einer Größe, dass ich es auch noch in die Weste, in die Tasche irgendwo stecken kann und mir auch noch Notizen machen kann. Also es soll handlich sein, es soll leicht benutzbar sein und es soll auch bezahlbar sein. So sind wir auf diese Zahl von 66 gekommen. Und ein wichtiger Aspekt war auch, dass wir die 66 Restaurants möglichst homogen über die gesamte Küste von Istrien bis Dubrovnik verteilen. Weißt du, der eine, der hat sein eigenes Boot in Istrien, ja, viele Marinas mit privaten Eignern, die wollen natürlich auch wissen, wo sie, an welcher Kneipe sie anlegen können. Und dann so ab Pula und dann Kvarner, Marina Pudant, da geht die Charter-Szene los. Ja, die Charter. Ja. Ich glaube, die kaufen das am meisten, weil sie ja nicht die Erfahrung haben wie ein Bootseigner, der seit Jahren dort mit eigenem Schiff ist. So, und dann haben wir diese Region, Kvarner abgedeckt, dann auch Mitteldalmatien, hochinteressant.
Entschuldigung. Ja, mal zwischendurch mal was trinken.
Ja. Wichtig war uns auch, dass die ganz bekannten nautischen Reiseziele, wie zum Beispiel die Kornaten, der Kornaten-Nationalpark, dass die in dem Buch präsent sind. Da sind nun zufällig auch wirklich mehrere Top-Lokale, bis hin zum Süden, bis also kurz vor der Grenze nach Montenegro, also bis nach Safdat, haben wir die ganze Küste.
Wahnsinn.
Ja, mehrfach abgefahren. Wir haben sie abgefahren, haben die Gaststätten, die Speisen fotografiert. Wir haben es auch, wenn es uns gelungen ist, mehrfach versucht, inkognito dorthin zu kommen. Das ist natürlich bei Jürgen Strassburg
und
bei
dir schwierig.
Schwierig. Und dann haben wir das mit Hilfe von Dritten Beziehungsweise wir hatten dann Dritte, die dort essen waren. Wir wussten, die waren dort essen und ganz klar gefragt, war das Essen gut? War die Zutaten, war das qualitativ oder war das irgendwelches Gemüse aus der Dose? War das frisch? War das frischer Fisch? War das kroatischer Fisch? Also man kann in Kroatien nicht nur kroatischen Fisch kaufen. Die Hotels am Festland, die haben Fisch und Meeresfrüchte aus Hongkong. Ja? Weil so viel Fisch gibt die Adria gar nicht her. Das heißt, es gibt da viele Qualitätsaspekte, die mit eingeflossen sind in dieses Werk oder in die Auswahl, welches Restaurant nehmen wir auf. Insofern sind es auch meistens Restaurants oder Konobas, die nicht am Festland, sondern auf den Inseln sind. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel über einen Einsiedler in den Kornaten schreibe, der selbst Fischer ist und selbst fischt, da habe ich 1000-prozentige Sicherheit, dass der nicht auf dem Fischmarkt den Schnitt eingekauft hat, den Hummer aus Fernost, ja, sondern das fängt er selbst und das hat er in seinem Netz, in seiner Reuse und zeigt es dem Gast, willst du den Hummer haben oder willst du den Drachenkopf haben oder soll ich dir Muscheln bereiten, da weiß ich, es ist frisch. Solche Aspekte spielen eine ganz große Rolle. Natürlich die Qualität der Küche. Wir haben aber den Führer nicht so angelegt, dass da nur Gourmet-Restaurants drin sind. Wir haben auch ganz wenige, wirklich Spitzenlokale, die es inzwischen auch in Kroatien gibt, wirklich Lokale, die sind richtig, die sind international spitze, zählen zu den besten des Mittelmeeres. Aber wir haben auch nicht nur die Top-Lokale, die auch ein bisschen mehr Geld kosten, sondern wir haben auch so ganz urige schritte Typen mit reingenommen. Zum Beispiel, wenn du in die Telasica fährst, also die Südspitze von Duki Otok, du hörst noch, du warst eben weg, in der Telasica, also diese große Bucht an der Südspitze von Duki Otok, da gibt es eine Konoba Kruševica, das ist eine kleine Bucht, die heißt auch Kruševica, und da gibt es einen Eigentümer Goran, das ist so ein Späthippie mit langen weißen Haaren und einem langen weißen Bart und ein nicht ganz sauberes T-Shirt, und er hat die schwarze Küche, die so ganz typisch ist für Kroatien, also ein draußen im Freien ein gemauerter Ofen mit einem Grill. Und da fängt er fängt die Fische und backt die auf dem Grill. Und dann gibt es so unter Pinien direkt am Meer, gibt es ein paar rustikale Holzbänke. Und da kann man exzellent essen. Es schmeckt lecker. Es ist sagenhaft frisch. Also frischer geht's. Das Gemüse kommt aus dem eigenen Garten. Man kann gucken, wie er das erntet, die Zucchini, die Paprika, die Tomaten. Und er grillt das Gemüse dann auch mit. Und es ist so mega lecker. Und das ist, sagen wir, das absolute Gegenteil von Gourmet. Ja, der Mann ist einfach urig. Das ist alles ehrlich, das ist authentisch, es ist preiswert und schöner kann man gar nicht sitzen. Man sitzt am Meer unter Pinien auf Holzbänken und kriegt den frischen Fisch vom Grill, das frische Gemüse aus dem Garten. Das ist sensationell gut. Also in dieser Spanne zwischen urig, rustikal bis hin zu Gourmet haben wir versucht, ein ganz weites Spektrum an Restaurants oder Konobas mit aufzunehmen.
Ja, brutal, also Hut ab, wirklich. Ich meine, das Buch heißt ja Schlemmerturns in Kroatien, wird ja erhältlich sein, wie du vorhin schon gesagt hast, für den Delius Glasing Verlag hast du ja schon viel gemacht, wird auch erhältlich sein über den Delius Glasing Verlag. Ich glaube, wann erscheint es jetzt?
Offiziell Auslieferung ist am 10. Mai, 10. Juni, und vielleicht hat man es ein, zwei Tage früher, aber
sowas um den Dreh rum zumindest, ne?
10. Juni, das ist offizielles Auslieferungsdatum. Also im Buchladen an der Ecke oder im Internet ab 10. Juni kann man dieses Buch bestellen.
Also ich werde es auf jeden Fall noch verfolgen. Ich werde es dann auch bei uns in den sozialen Medien, wenn es dann soweit ist, auch mit rausgeben. Du hast mir vorher gesagt, es kostet irgendwas um die 22 Euro, glaube ich.
22,90, korrekt.
Genau, also wenn ich mir vorstelle, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Ich meine, das ist ja auch sind wir mal ehrlich, so ein Unterfangen, das kann ja auch gar nicht jeder machen. Ich meine, du natürlich warst natürlich oder euer Team prädestiniert dafür. Man muss ja schon viel Vorwissen haben, man muss ja schon viel können und wissen, bevor man dann so ein Werk verfasst, sich dann von vornherein auch schon mal konzentriert auf diese 66 und sagt, okay, wen nehmen wir mit rein, wen nicht. Und so wie ich das jetzt verstehe, ist es doch auch wirklich ein Reise, also ein Führer, der jetzt nicht nur zum einen das Nautische natürlich mit beinhaltet, so wie du es gesagt hast, plus dann eben auch die Möglichkeit gibt und sagt, hey, wenn du essen gehen möchtest, du bist hier in der Gegend, dann kannst du entweder dies, jenes oder das andere machen und das erwartet dich da. Sprich, ihr habt da die Qualität mit beurteilt, Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilt und noch ein bisschen was wahrscheinlich dazu geschrieben, ja, was man da quasi erwarten kann. Es ist ja auch, und da zähle ich mich dazu, manchmal schon ein Risiko, wenn du irgendwo unterwegs bist beim Segeln und du sagst, okay, ich kenne mich hier nicht aus, hier gibt es verschiedene Restaurants am Meer. Ich meine, da kann man ja auch schon mal hier und dort auf die Nase fallen und was ganz anderes bekommen als das, was man erwartet. Ich meine, du kannst da wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, wenn du überall auf der Welt unterwegs warst, dass dann auf einmal der Fisch, wenn man vergessen hat zu fragen, was der kostet, dann das Zehnfache von dem kostet, was man eigentlich dachte. Wie ist denn das in Kroatien so grundsätzlich Preis-Leistungs-Verhältnis? Wie würdest du das jetzt mal allgemein einschätzen, wenn man dort essen geht als Segler?
Wenn man in Anführungsstrichen normale Dinge isst, bezahlt man in Kroatien nicht viel mehr als bei uns. Ich sage mal, wenn die Kinder sagen, ich will Pizza haben oder ich will Spaghetti haben, dann bezahlt man ähnlich wie bei uns, meist sogar noch ein bisschen weniger. Was auch günstig ist, sind Meeresfrüchte, also Scampis, Muscheln, sowas ist günstig. Teuer wird es, wenn man erste Klasse Fisch aus der Adria ordert. Der ist überall am Mittelmeer oder überall in der Adria ist der erste Klasse Fisch teuer. Also sowas wie Drachenkopf zum Beispiel. Und da bezahlt man heute in Kroatien so zwischen 350 und 450 Kuna pro Kilo. Also es wird der Fisch, wie er aus dem Fang, aus dem Netz kommt, wird auf die Waage gelegt und dann sagt man, okay, das ist ein Kilo Fisch, davon wird schon eine vierköpfige Familie satt, weil die Kinder ja meist nicht so viel essen. Und für den ganzen Fisch zahlt man dann, sagen wir mal, 400 Kuna, so um knapp über 50 Euro. Aber für den ganzen Fisch, ja. Und klar, Gemüse, Kartoffeln oder Kartoffel mit Mangold, was so typisch ist, das kommt noch dazu. Wenn man vernünftig kalkuliert und sagt, okay, wir sind eine Familie, wir teilen uns das ein oder wir sind ein Team, eine Crew von 4 Leuten, dann ist das okay. Teurer als bei uns wird es, wenn man Hummer ordert, frischen Hummer aus der Adria, weil der geht im August, Juli, August auf Tiefe, weil das Wasser so warm ist. Und für Hummer bezahlt man so um die 700, 800 Kuna, das sind so um die 100 Euro, pro Kilo. Das ist nicht billig, das muss man sich überlegen, aber wenn ich einen frischen Hummer irgendwo anders auf der Welt esse, ist das nicht unbedingt günstig.
Ich wollte gerade sagen, also es ist natürlich, es ist immer so relativ, also teuer in Anführungsstrichen, man erwartet ja oft, dass wenn man am Meer ist, dass dann Fisch günstig ist, aber das habe ich auch überall auf der Welt schon gemerkt, nicht überall auf der Welt vielleicht, aber an vielen Küsten, auch vor allem im Mittelmeer, Fisch ist nun mal etwas, was seinen Preis kostet, aber wenn ich jetzt hier irgendwo in Hamburg oder keine Ahnung wo oder hier in ein Restaurant gehe und so ein Klasse Fisch haben möchte, dann muss ich da auch gut was bezahlen. Also so wie du das jetzt sagst, gibt es eben ja Restaurants, wie jetzt bei dem einen Restaurant, was du vorher gesagt hast, wo es so diese einfache, aber sehr ehrliche und sehr schmackhafte Küche gibt zu einem günstigen Preis bis hin zu Spitzenrestaurants. Das habe ich auch sehr oft schon mitbekommen, dass du in Kroatien eben eine große Bandbreite hast, eine Qualitätsbandbreite, ein Angebot, was wirklich von A bis Z geht. Und umso schwieriger, denke ich, macht's natürlich oder hat's wahrscheinlich euer Werk gemacht, aber umso wertvoller ist es natürlich für den, der jetzt einfach sich dann eures Wissens bedienen kann durch dieses Werk. Sag mal, gibt es denn da ein Restaurant, was dir persönlich sehr ans Herz gewachsen ist, wo du sagst, hey, das ist mein Restaurant, wenn ich da in der Ecke bin, da muss ich unbedingt hin? So einen kleinen Geheimtipp von Bodo Müller?
In dem Moment, wo wir das Restaurant wenn wir ein Restaurant, eine Cornova in dem Buch aufgenommen haben, ist es schon kein Geheimtipp mehr. Das war uns auch immer bewusst. In dem Moment, wo es publiziert wird, ja, dann, ich nehme das schlechte Wort, ist es verbrannt, dann wissen viele,
fahren
die Karten hin. Insofern sind das keine Geheimtipps mehr. Also alle Restaurants, die wir aufgenommen haben, sind wirklich spitze. Und sind spitze in ihrer besonderen Art. Mhm. Dieser urige, kauzige Typ mit der schwarzen Küche hat eben auch was. Er hat genauso was wie eines der besten Restaurants des Mittelmeers, ist Vesta. Vesta ist auf der Insel Chut, in der Bucht von Chut, neben der Azi-Marina. Und der Mann ist einfach so sensationell gut. Cresimir Mutrunja habe ich vor 20 Jahren kennengelernt. Damals war er um die 25 Jahre jung und hatte so ein, aus der Familienerbe so ein Stück von der Insel Chut gehabt und eigentlich trostlos alles Jeroll, Magia, ein altes Steinhaus, eine Ruine, kein Strom, kein Wasser. Und er sagte, er will hier das beste Restaurant des Mittelmeers bauen. Ich sage, hast du so viel Geld? Nee, Geld habe ich auch. Er hat immer gesagt, nichts. Und der Mann ist so fleißig. Wahnsinn. Der hat heute das wirklich das beste Restaurant des Mittelmeeres, wo die VIPs aus Politik, aus Show, aus Sport bei ihm essen gehen. Er hat eine eigene Privatmarina sich gebaut. Das ist alles erwirtschaftet. Er macht Strom besser selbst, Strom mit Solar und mit Generator. Und er macht das Meer, aus Meerwasser macht er Süßwasser, was technisch unwahrscheinlich aufwendig ist. Ist der einzige in Kroatien, der das macht.
Wahnsinn.
Und er hat ein Edelrestaurant mit einem unterirdischen Weinkeller. Er hat Sanitäranlagen, da schmeißt du jedes Fünf-Sterne-Hotel weg. Das ist einfach so klasse und der Typ ist so gut und die Küche, er hat die besten Köche des Mittelmeeres und da kann man, also da ist Genscher essen gegangen, da sind Schumi essen, Schumis Familie essen gegangen und das ist das Restaurant Fest da auf der Insel Chut. Das ist einfach, der Typ ist so fleißig, der arbeitet rund um die Uhr, der hat sein Team im Griff, er sucht sich das beste Personal und er hat eine Privatmarina gebaut und ein Top-Restaurant. Das ist aber keine 5 Seemeilen weiter, ist dieser kauzige Typ mit dem langen weißen Bart und dem etwas dudeligen T-Shirt. Stark. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und es ist auch schön, dass wir diese Vielfalt Total. Haben. Ich habe ja auch Leute, ja, die gehen vielleicht einmal edel essen. Das ist natürlich nicht billig, wenn man dann in so einem Top, ein Spitzenrestaurant ja, essen geht. Mit 8 Vorspeisen und von der leckersten Art, im Prinzip alles, was das Meer hergibt, auch kreativ zubereitet, bis hin zu Meerfenchel und Seegras und solche Geschichten, die edelsten Weine aus Istrien, aus Dalmatien, das ist schon spitze. Und für sowas muss ich auch ein bisschen mehr Geld bezahlen, aber das erlebe ich vielleicht einmal und dann gehe ich lieber zweimal zu dem urigen Typen und habe dann nicht den ersten oder zweite Klasse Fisch vom Grill, schmeckt auch lecker, ja, und ein bisschen rauchige Atmosphäre direkt am Meer. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, also das sind zum Beispiel zwei Restaurants, wo ich immer hingehe, weil die Leute sind einfach herzlich, die sind gut. Und wenn ich jetzt vielleicht mehr in den Norden gehe, dann empfehle ich unbedingt Rovini. In Rovini habe ich mindestens 3 Top-Restaurants in der Altstadt. Das berühmteste ist wahrscheinlich das Puntulina. Da musst du dich in der Woche mindestens 5 Tage vorher anmelden. Dass du eine Chance hast, einen Platz zu bekommen, aber nicht einen Tisch mit bequemen Stühlen, sondern einen Platz auf dem Felsen mit einem Kissen drauf.
Nee.
Das ist ein Fels, der geht ins Meer, abgestuft, kantig, wie halt ein Fels ist. Darauf ist ein kleines Häuschen und die See schlägt dagegen und spritzt hoch und überall, wo man eine Sitzmöglichkeit schaffen kann, das ist auch im Schwimmertern drin, ist ein Kissen oder ein Brettchen als Tisch. Da kannst du manchmal bloß ein Weinglas und irgendwo eine Kleinigkeit, was Kaltes hinstellen, weil du kannst kaum sitzen, du kannst kaum dich drehen, aber der wird so überrannt von den Leuten, weil du hast einen sensationellen Sonnenuntergang. Es spritzt das Wasser an die Tische ran und dann geht da die Sonne unter. Oh, das ist Undulina. Ich war jetzt ein paar Mal im Winter, also in der Nebensaison, in der absoluten Nebensaison dort und dachte, da gehst du spontan hin und kriegst deinen Platz. Nee, er sagte, mindestens 2 Tage in der Nebensaison musst du dich anmelden. In der Hauptsaison 5 Tage vorher, dass du überhaupt eine Chance hast. Das ist, also Rovini unbedingt. Es gibt dann noch Giannino, das ist sein Bruder, das sind alles italienische Familien. Der hat in der Altstadt ein Restaurant. Es ist einfach spitzenmäßig. Alles, was die istrische Küche, die wiederum sehr speziell ist, hergibt, die doch sehr typisch, auch anders als die dalmatinische Küche. Da habe ich eben den wilden Spargel von Istrien, das ist so ganz typisch. oder ich habe Trüffel, also fast jedes Gericht, ob Fleisch, Fisch, bis hin zu Eiscreme, das ist mit Trüffeln gemacht. Das ist unwahrscheinlich edel und passt da sowieso, das geht gar nicht mehr ohne schwarze oder weiße Trüffel. Rovigny als ein Ort, wo man sehr, sehr gut essen kann, aber nicht in der Touri-Meile. Bitte nicht in der Touri-Meile, wo die Autobusse anhalten, nicht ja. gegen die Bustouristen, sondern in die Schlemmerturns gucken und da sind 3 Top-Restaurants drin und die sind wirklich spitze. Und wenn man jetzt vielleicht in den Süden geht und man ist, ja, unsere Zielgruppe sowieso mit dem Segel- oder Motorboot unterwegs und man fährt in Richtung Dubrovnik, dann sollte man kurz vor Dubrovnik in den Stone Sea Kanal reinfahren und da ist an Backbord, da kommt eine Bucht Kopasch, ist inzwischen auch lange kein Geheimtipp mehr und da habe ich auch 3 Restaurants von einem Althippie, der schrullig ist und witzig und gleichzeitig Entertainer, bis zu einem Top-Fisch-Restaurant und dann ganz am Ende ist ein Gourmet-Restaurant. Ich habe da wirklich alles. Ich kann da 3 Tage lang sehr unterschiedlich, aber immer exzellent essen. Das ist die Bucht Kopasch. Und ich habe Liegeplätze bei jedem Wind und Wetter.
Also ich muss mich gerade fast schon selbst beobachten, wie fasziniert ich dir da zuhören kann, während du von einer kulinarischen Explosion quasi sprichst, von einem zum anderen Restaurant. Man merkt, dass du dich nicht nur damit auskennst, sondern das ist, eine gewisse Leidenschaft muss man dann schon auch dafür haben, ja, offensichtlich, ne, weil sonst geht das nicht. Ich finde es super interessant. Lustigerweise war ich ja vor kurzem erst auch in Rovigny und hätte mir doch ehrlich gesagt gewünscht, dass ich da vielleicht schon dein tolles Werk in Händen gehabt hätte. Ich habe jetzt nicht schlecht gegessen, aber das, was du jetzt gerade erzählst, ist doch nochmal eine andere Nummer. Sag mal, jetzt interessanterweise, ich weiß natürlich auch, dass du bald wieder, wenn denn alles so läuft wie geplant, wieder auf dem Wasser sein wirst. Und dann geht's aber gar nicht um Essen, sondern du bist da mit einer, ja, auch Freundin, Bekannten von mir und auch Kundin von mir unterwegs. Und das Thema ist was ganz anderes. Und zwar geht's ja da um Yoga. Sag mir mal bitte, wie du dazu gekommen bist und was genau ihr da vorhabt oder was da genau gemacht wird mit der Martina, die ja als Yogalehrerin quasi unterwegs ist und du bist auch mit auf dem Schiff.
Ja, die Martina Müller hat mich einfach spontan gefragt. Ich glaube, das war zur letzten Boot, die noch stattfand.
War schon wieder lang her.
Also, ja. Frag, was hältst du davon, Yoga und in Kroatien Yoga auf dem Schiff? Dann, wir haben uns ja lange darüber unterhalten. Wie gesagt, ich empfehle dir einen Katamaran, einen großen Katamaran, weil du kriegst eigentlich viel mehr Leute unter und die haben Lebensraum, die haben Platz. Du hast auf dem Vorschiff das Netz, auch das lädt ja richtig ein, dort zu Yoga-Übungen, zu Meditation. Und dann fragte sie mich, welche Gegend. Und da habe ich hier die Region um den Archipel von Šibenik empfohlen. Und das hat sie jetzt auch alles geplant. Sie hat einen großen Katamaran gemietet bei einer bekannten Charteragentur in der Marina Mandelina bei Šibenik. Eine sehr, sehr schöne Marina. Und unsere Idee ist, dass wir den Fluss Kyrka hochfahren. Kyrka ist für mich der schönste Fluss in Europa, der hier dann ganz oben bei Skradin habe ich eine Marina und dann kann ich mir die spektakulären Wasserfälle ansehen. Ja. Und da gibt es natürlich schöne Möglichkeiten, wenn man jetzt Segeln und Yoga verbinden will, weil ich kann dann entweder mit einem Exkursionsschiff, das dauert eine Viertelstunde, zu den Wasserfällen fahren oder man kann auch hinlaufen. Früher konnte man mit dem eigenen Boot, das geht jetzt nicht mehr. Und in der Vorsaison ist da viel Platz. Es gibt da so wie Liegewiesen vor den Wasserfällen. Man kann da schwimmen gehen und man ist im Schatten von Pinien. Sind da wunderbare Flächen, wo man jede Art von Yoga, Meditation, sportlichen Übungen machen kann. Und man hat diesen sensationellen Hintergrund der Kyrka-Fälle. Und die andere Idee ist, kurz vor Skradin, kurz bevor die große Brücke über die Kyrka geht, gibt es an Steuerbord eine exzellente Konoba, Das ist die Otternbucht Vitrovaca auf Kroatisch. Das ist in einem Steilhang, in einem Canyon, musst du dir vorstellen, ein Fluss mit kristallklarem Süßwasser. Und der fließt durch ein Canyon zwischen Felsen hindurch und an einem Steilhang. Da gibt es eine winzige Bucht, diese Otternbucht, und da stehen unten Olivenbäume. Und dann ist da ja so eine große Freifläche, wo man ja Gymnastik, Sport, Yoga, alles Mögliche machen kann. Und dann gibt es eine winzige Gaststätte, eine Konoba, wie das auf Kroatisch heißt. Und er grillt dann Fisch oder er macht Muscheln oder Meeresbrühe. Skambis aus dem Süßwasser der Kirka. Sensationell gut.
Also das ist ja, wenn man es mal auf den Punkt bringt, man muss sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich will mal versuchen, das nochmal auch jetzt vielleicht für die Zuhörer nochmal klar zu machen. Das heißt, wir haben nicht nur eine Yogalehrerin, die hier die Möglichkeit bietet, also übrigens, es gibt noch Plätze frei. Also wenn hier jemand das, was ich jetzt gerade hier mal euch erzählen möchte oder erzählen werde, wenn da jemand Interesse dran hat, es gibt zwar nur ein paar Plätzchen, aber da gibt es auf jeden Fall noch freie Plätze. Das heißt, die Martina wird hier, sie ist ja Yoga-Lehrerin, wird hier Yoga machen mit den Mitreisenden, die eben eine Kabine, Koje, wie auch immer, eben buchen können. Und unter anderem bist du ja auch mit einem Highlight. Du bist ja mit an Bord. Du wirst ja quasi das Schiff dann auch führen. Und ja, wahrscheinlich ist ja dann auch, so wie du es gerade eben schon beschreibst, der Turnverlauf auch deinem Wissen logischerweise mit geschuldet, weil du natürlich auch weißt, hey, hier gehen wir zum Essen und da fahren wir hier hin und dort fahren wir hin, um das eine oder andere zu erleben. Das heißt, ist ja eigentlich fast unbezahlbar normalerweise, dass ihr zwei da, ne, ich finde das Projekt super. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass ihr das jetzt irgendwie immer mal wieder machen wollt, sondern das ist ja jetzt eine einmalige Geschichte erstmal, dass die Martina das macht und dass du da mit dabei bist. Wie ist es denn bei dir mit Yoga? Hast du das schon mal gemacht?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht.
Ja, ich auch nicht. Aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe letztens schon mal mit jemandem, also meine Frau hat es schon gemacht. Und ich war offen gesagt sehr angetan davon. Ich fand es sehr gut, weil, ja, ich meine, es ist ja auch so, dass man da so ein bisschen mal zu sich wieder selbst zurückfindet, mal ein bisschen mal Ruhe hat und trotzdem dieser sportliche Charakter mit dabei ist. Und ich fand schon immer das Segeln, wenn man vom Segeln spricht oder wenn ich vom Segeln spreche und vom Segeln auch schwärme natürlich, das sind oft so Parallelen zu dem zu erkennen, wenn jemand so ein bisschen über Yoga spricht. Also einfach auch so ein bisschen zur Ruhe kommen, einfach mal wieder zu sich kommen. Aber trotz allem dann bei Yoga eben ja auch dieser sportliche Hintergrund. Also dieser Turn, der soll ja stattfinden vom 5.6. bis zum 12.6., also 7 Tage. Die Martina hat da ja auch alles komplett durchgeplant, also da ist die Verpflegung dabei, da sind eben die Übernachtungen auf dem Cut mit dabei, Bettwäsche, die Konobas, die jetzt dann eben dann besucht werden, die mit dir natürlich im Vorfeld abgestimmt wurden, Stadterkundungen mit dabei und lustigerweise, und das finde ich ja schon, ist schon was Besonderes, kann man ja da dann eben auch so ein bisschen auf dein Wissen zurückgreifen, das heißt, du bist wahrscheinlich auch ein bisschen gefordert, und wirst einiges von deinem Wissen preisgeben. Die kennst du wahrscheinlich wie deine Westentasche.
Natürlich, den Fluss Kirka mit den Highlights, also mit Skradin, mit der Otternbucht, das kenne ich. Die einzige große Herausforderung für mich wird das meine erste Yogastunde sein.
Das finde ich, ja, also ich will da auf jeden Fall, ich will da Bescheid wissen. Also wir müssen da auf jeden Fall uns da nochmal hören. Vielleicht jetzt auch nochmal an dieser Stelle die Information, wenn der ein oder andere sich fragt, Mensch, was kostet das denn überhaupt oder wie komme ich dazu? Also es sind 12 Yoga-Sessions, a 75 Minuten geplant. Die Martina hat mir hier mal so ein bisschen was zusammengeschrieben und Kosten pro Person sind 1450 Euro in der Doppelkabine und ein Einzelkabinenzuschlag von 480 Euro kann man dann eben auch buchen, wenn man eine Einzelkabine haben will. Ja, wie man dann runterkommt, ob man dann fliegt oder mit dem Auto fährt, das ist jedem dann selbst überlassen. Wer da zusätzliche Informationen darüber haben möchte, der kann das auch haben, indem er zum Beispiel auf die Webseite von der Martina geht. Das ist www.yogamm.de, also yoga für Yoga und dann Martha zusammengeschrieben, yogamm.de. Martina Müller, also das MM. Ihr seid weder verwandt noch verschwägert irgendwas, ne? Nachname ist gleich, aber ihr zwei?
Ja, ja. Der Nachname ist sehr selten. Nein, wir haben nichts Verwandtschaftliches miteinander zu tun.
aber lustig. Also ich bin wirklich, ich war da sehr angetan. Wie gesagt, die Martina ist ja auch eine Bekannte von uns, auch Kundin eben von uns. Und da kam ja eben auch das mit dem Katamaran zustande. Und dann haben wir drüber gesprochen und du dann eben auch mit dabei. Also ich finde, das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen zu deinem Buch, über das wir uns vorher unterhalten haben, zu diesem Schlemmerturn. Vielen herzlichen Dank erstmal, dass du uns die Möglichkeit gibst, auch eines deiner Bücher zu verlosen. Es ist zwar jetzt noch nicht verfügbar, aber wir werden tatsächlich eines davon verlosen. Und zwar haben wir uns überlegt, wie wir das am geschicktesten machen. Wir haben jetzt ja auch einen Newsletter über das Thema Kroatien, auch über, ja, wo man jetzt auch diesen Podcast hier mit abrufen kann. Und all unsere Newsletter-Abonnenten von Charterbar Yachting, unter all diesen Abonnenten werden wir eines dieser Bücher verlosen. Falls du noch nicht Newsletter-Abonnent von Charterbar Yachting sein solltest, überhaupt kein Problem. Das kannst du entweder bei uns auf der Webseite machen unter charterbar-yachting.de oder aber wir haben auch ein Online-Magazin für Yachtcharter. Das ist zu erreichen unter yachtcharter-magazin.de. Da kann man sich auch zum Newsletter registrieren und wir werden dann pünktlich zur Ausgabe des Buches Anfang Juni, richtig? Mhm. Da werden wir dann auch das eine Werk von dir verlosen. Also ich persönlich bin auch sehr gespannt. Ich habe ja dieses Jahr auch ein großes Projekt vor, was Kroatien betrifft. Ich werde ja auch die Küste entlang fahren und werde da mit unseren Partnern, mit den Vercharterern vor Ort mich unterhalten. Wir werden eine YouTube-Serie darüber machen. Es wird einen Roadtrip geben. Und da wird natürlich das Buch nicht fehlen dürfen, weil ich ja auch ganz gut essen gehen will. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie mich das dann von einem Restaurant zum anderen leitet. Ja, vielleicht nochmal abschließend ein, zwei Gedanken von jemandem wie dir. Ich unterhalte mich ja immer sehr gerne mit dir, weil du einfach einen unsagbar großen Wissensschatz hast, was diese Branche betrifft und auch immer mit einem Leuchten in den Augen darüber sprichst. Ich finde es einfach so unglaublich toll, wenn man seiner Leidenschaft folgen darf. Und ich bezeichne mich ja auch als jemanden, der seine Leidenschaft zum Beruf machen durfte und das jetzt auch leben darf. Das ist was ganz Besonderes, denke ich. Gibt es denn irgendwelche neuen Projekte, Ideen? Ich denke mal, dieses Corona-Jahr ist ja auch nicht an jemandem wie dir einfach mal so vorübergegangen. Das Reisen war ja auch für dich jetzt nicht so, wie es in der Vergangenheit war. Gibt es für dich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, wo du sagst, okay, ich habe da wieder so ein paar Projekte, wo ich mal wieder ein bisschen auf Achse sein werde?
Ja, es war schon sehr, sehr schwierig überhaupt zu planen. Normalerweise bin ich zwischen Anfang Mai, also jetzt, bis Mitte Oktober unterwegs und dann also in Europa oder ja in Deutschland, Europa und Umgebung und meistens dann im Winter, so Dezember, Januar, Februar in Übersee. Das ist durch Corona jetzt alles ein bisschen durcheinander gewirbelt und viele Projekte sind erstmal nach hinten geschoben worden und wir beginnen in diesem Jahr bei den Magazinen Yacht mit der Vorstellung der heimischen Reviere, insbesondere in Vorpommern. Also Rügen hat jeder schon mal gehört und kennt jemand, aber wir hatten letztens in der Yacht eine Geschichte über das Mönchgut, kennen viele nicht, wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen. Stimmt, oder wir machen jetzt eine Reportage über die Bottenkette Das Zingst Fischland, da kann man mit einer Yacht mit 2 Meter Tiefgang reinfahren, überall, da gibt es Häfen und viele kennen es nicht, haben noch nie davon gehört. Und genauso werden wir die Binnenreviere Müritz und die Mecklenburger Oberseen vorstellen. Aber dann, wenn hoffentlich das Thema Corona noch mehr zurückgedrängt ist, kommen auch wieder die ersten Jobs im Ausland. Ich habe im Juni, Ende Juni, den ersten Job in Ungarn von der Firma Nichols, von dem französischen Verscharterer. Der hat in Tokaj, berühmte Weinstadt Tokaj, hat er eine Charterbasis am Fluss Theiß aufgemacht. Und dann hoffe ich auch, dass ich wieder nach Kroatien kommen kann. Und hoffe ich, dass wir uns begegnen in einer Konoba und wunderbar zusammen essen.
Bitte lass uns das machen. Das wäre natürlich eine super Idee. Und in mir keimt natürlich auch schon gerade hinten die ein oder andere Idee wieder auf. Also wir werden uns auf jeden Fall auch nochmal verabreden, dass wir mal eine YouTube-Live-Sendung vielleicht sogar mal gemeinsam machen über ein interessantes Thema, wo wir auch dann alle Zuhörer, Zuschauer mit integrieren können, wo ich quasi auch mal allen anderen die Möglichkeit geben kann, jemandem wie dir die eine oder andere Frage zu stellen, wo wir uns gemeinsam unterhalten können. Über, ich sage immer, das Schönste der Welt, über Segeln, Bootfahren, Yachturlaub. Und das Tolle ist, was jetzt auch wieder in dem Gespräch mit dir immer wieder zu sehen ist, es wird einem ja nicht langweilig, wenn wir auf dem Wasser sind. Du hast gerade eben so schön gesagt, hoffentlich darf ich dann auch wieder nach Kroatien. Ich meine, das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Du bist jemand, der war ja nicht erst ein, zweimal dort, sondern du kennst die ganze Küste wie deine Westentasche und gehst trotzdem immer wieder sehr, sehr gerne dorthin zurück. Und du kennst ja auch die ganze Welt. Ich sag immer, es ist wichtig, dass man nicht nur an einem Platz ist, sondern dass man sich immer so ein bisschen umschaut, dass man, wenn man zum Beispiel von Kroatien aus segelt, nicht immer nur von Istrien aus segelt, sondern vielleicht das nächste Mal von einem anderen Hafen aus segelt oder sich das ein oder andere Revier anschaut. Siehst du das genauso, dass man, wenn man Yachturlauber ist, dass man sich einfach mehrere Reviere anschauen sollte? Oder bist du jemand, der sagt, na, wenn es dir da jetzt gefällt, dann, dann bleibst du am besten da? Oder ich meine, die Welt ist ja groß, aber wenn jetzt eine Mitteldalmatien hast du ja auch nicht in einer Woche kennengelernt. Also das geht ja gar nicht. Man könnte ja auch mehrere Turns machen in einem Revier, ohne wahrscheinlich immer das Gleiche zu sehen.
Also Kroatien ist so groß und so vielfältig. Kroatien hat irgendwie um die 800 Häfen und Buchten insgesamt, wo ich mit einem Schiff und mit einer Yacht, mit einem gescharterten Boot anlegen kann. Das heißt, wenn ich im Jahr, selbst wenn ich 3 Wochen Urlaub mache, um einmal alles gesehen zu haben, wirklich in jeder Bucht angelegt zu haben, dann brauche ich 30 Jahre meines Lebens. Das heißt, das heißt, Kroatien ist so groß als Revier. Eigentlich ist das Land relativ klein, aber als Revier durch die vielen vorgelagerten Inseln, über 1000 Inseln, habe ich so viele Möglichkeiten, so viele Einsiedeleien, so viele Buchten, so viele Konobas, wo ich anlegen kann, wo ich baden kann, schwimmen kann, schnorcheln, tauchen, wandern kann, in die Berge klettern. Also Kroatien bietet so viel. Ich kann das jedem, egal ob er schon oft geschattert hat oder ob er blutiger Anfänger ist, ich sage, fahrt nach Kroatien. Du wirst es nie bereuen. Das ist für mich das schönste Revier der Welt.
Also das kam aus der Seele von jemandem, der wirklich schon die ganze Welt gesehen hat. Finde ich total interessant, total toll, vor allem, weil es ja ein Revier ist, was bei uns ehrlicherweise für die meisten Deutschsprachigen zumindest um die Ecke ist und für noch mal viele auch noch mit dem Auto zu erreichen ist. Bodo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und für dieses tolle, tolle Gespräch. Und ich weiß, es war nicht das letzte mit dir. Ich wünsche dir und der Martina für den Turn jetzt im Juni extrem viel Spaß. Genießt es. Und für deine erste Yogastunde wünsche ich dir auch viel Spaß natürlich. Du musst mir berichten davon. Und für all diejenigen, die da jetzt Interesse an dem Yoga-Turn haben, wie gesagt, entweder die Website. Ich werde es auch nochmal verlinken hier unten in der Beschreibung bei uns. Dass ihr da euch mehr Informationen dazu holen könnt. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne einfach bei uns in der Agentur bei Charter by Yachting melden. Wir können das dann auch sehr gerne an die Martina weitergeben. Was dein Buch betrifft, sobald es draußen ist, da werden wir auch bei uns hier in dem Podcast in der Beschreibung auch da nochmal einen Link reinmachen, dass man da auch nochmal den direkten Verweis bekommt, um sich das Buch dann auch kaufen zu können. Ansonsten, wie gesagt, wer es gewinnen möchte, kann man das über einen Newsletter machen. Ja, und dann danke ich dir, Bodo, für die Zeit, wie gesagt. Und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen.
Ja, danke. Tschüss.
Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, was ein interessanter Mensch. Ich kann es einfach nur immer wieder betonen. Ich hätte dieses Gespräch, glaube ich, heute ja, noch Stunden führen können. Es ist auch absolut schön, ihm einfach zuzuhören. Er hat einfach viel zu erzählen, weil er auch so viel weiß, weil er so viel erlebt hat. Und wenn jemand von Dingen spricht, die er leidenschaftlich gern macht, dann ist es einfach immer was anderes, da einfach zuzuhören. Und für mich war das auch ein extrem bereicherndes Gespräch. Und ich hoffe, euch ging es genauso. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Rezension unseres Podcasts hier. Einfach gerne mal ein paar Sterne geben, vielleicht einen Kommentar mit dazu schreiben. Das ist immer so, ja, ich sag mal so der kleine Applaus, den man im Podcast oder den man im Bereich Podcast geben kann. Ansonsten, wenn ihr aufs Wasser wollt, wie gesagt, meldet euch einfach bei uns. Als Yachtcharteragentur ist das natürlich unsere primäre Aufgabe, euch das richtige Schiff bei dem passenden Vercharterer irgendwo hier auf der Welt natürlich zu vermitteln. Gerade in der aktuellen Zeit mit Corona ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man hier auch einen vertrauensvollen Partner und Berater an seiner Seite hat. Es kostet natürlich nicht mehr, wenn man sein Schiff über eine Agentur, über eine renommierte Agentur bucht, wie wir zum Beispiel eine sind. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder hier bei uns auf dem Podcast von Charterbar Yachting. Und ich freue mich auf euch. Vielen Dank und bis dann, euer Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.